Mittwoch, 23. September. Wir sind's wieder, Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion.
Ja, und heute gab's irgendwie eine ganze Menge. Wir haben hier so eine richtige kleine Themenliste vor uns liegen.
Was ist denn so passiert? Genau.
Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny, der liegt nicht mehr in der Charité. Ihm geht's gut genug, er konnte entlassen werden.
Schon spannend, ne? Also dieser Kampfstoff, dieses Gift, dieses Novichok, galt ja immer so gefährlich, dass das kaum jemand überlebt. Er ist ja schon das dritte Opfer, das einen Anschlag damit offenbar überlebt.
Es gibt Leute, die sagen, die Dosis macht das Gift.
Dann Razzien in der Fleischindustrie. Vielleicht nicht ganz so überraschend.
Ja gut, 3 Monate ist er her, ne? Der Tönnies-Skandal. Ja, ist vielleicht doch noch nicht alles so ganz in Ordnung da.
Ja, diesmal geht's um die Einschleusung von Arbeitskräften. Die Polizei durchsucht deutschlandweit Geschäfts- und Wohnräume, auch in Berlin übrigens.
So, wir steigen heute aber ausführlich in ein ganz anderes Thema ein. Wir können schon mal so viel verraten, unser lyrischer Finanzminister hat damit eine ganze Menge zu tun.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt.
News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
Unser großes Thema heute, Trommelwirbel. Der Bundeshaushalt für 2021, den hat das Kabinett heute beschlossen.
Ganz was Spannendes als Thema.
Ja, es klingt im ersten Moment, und Leute, jetzt bitte nicht sofort auf Stopp drücken, es klingt furchtbar langweilig, das ist uns vollkommen klar, ging uns genauso, aber wir haben uns da jetzt echt mal reingegraben.
Wir bemühen uns.
Ich glaube, da kommen ein paar spannende Dinge zum Vorschein.
Die harte Tour. Wir wollen es heute wirklich mal wissen. Dran geblieben.
Genau, fangen wir mal an. Ganz einfach, worum geht's da eigentlich konkret?
Es geht zum Beispiel um die Schlaglöcher in unseren Autobahnen.
Ja, und darum, dass die Bahn pünktlich unterwegs ist und vielleicht sogar mit WLAN.
Und es geht um die Versorgung von Menschen, die nicht mehr arbeiten können.
Ja, und darum, dass Familien gut, klar und über die Runden kommen, auch wenn sie arbeiten. Machen wir es mal konkret. Insgesamt sollen gut 413 Milliarden Euro ausgegeben werden nächstes Jahr. Mhm. Du hast die dicksten Brocken dir mal angeguckt, ne?
Genau. Das meiste Geld, das will der Bund ausgeben für die Rentenversicherung. Das sind rund 106 Milliarden Euro. Dann stark wachsen sollen auch die Investitionen in den Verkehr, Straße, Schiene und auch Wasserstraße. Dafür sollen 18 Milliarden ausgegeben werden. Und viel Geld geht auch in die Kinderbetreuung und in andere Zukunftsprojekte, Finanzminister Olaf Scholz.
Klimawandel, um erneuerbare Energien, um Wasserstoffwirtschaft und die Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Übrigens aber auch die Transformation unserer Industrie, etwa der Mobilitätsindustrie, damit wir alle eine gute Zukunft haben können.
Ja, in all diese Felder wollte der Finanzminister nächstes Jahr also eh schon richtig viel Geld stecken. Jetzt haben wir da ja aber auch noch so eine Krise anhacken gerade, ne?
Corona.
Genau, das heißt, zusätzlich zu dem verplanten Geld, wenn man denn an allen Investitionen festhalten will, ist noch viel, viel mehr nötig. Und deshalb ist im Haushaltsentwurf auch ein richtig schöner, großer Berg an neuen Schulden vorgesehen.
Genau, die Einnahmen, die decken das längst nicht mehr ab. Eigentlich gibt es ja im Haushalt eine Schuldenobergrenze. Die darf aber gerissen werden in außergewöhnlichen Notsituationen, wie es heißt. Ja, und so eine haben wir jetzt eben. Gut, 96 Milliarden Euro neue Schulden sollen es werden. Nicht mehr ganz so viel wie die über 200 Milliarden in diesem Jahr, aber dennoch 96 Milliarden.
Ich hab mal
versucht, mir diese Zahl überhaupt vorzustellen. Eine 96 mit 9 Nullen. Davon könnte man über 13.700 neue U-Bahn-Züge für Berlin kaufen.
Ui.
Davon könnte man 96 Tesla-Fabriken errichten. Oder auch 13 Mal den Flughafen BER. Da hätte man lange was von.
BER geplante oder reale Kosten?
Dann hätte man sogar 100 davon errichten können.
Okay, verstehe. Also so oder so, die schwarze Null ist nicht. Also die ist eindeutig gerissen.
Genau. Es sah so gut aus, plötzlich ist alles anders. Aber schwarze Null müssen wir vielleicht erklären, ne? Was ist das eigentlich genau?
Ja, also es ist wirklich ein furchtbar einfaches Prinzip. Hm. Es ist genauso wie bei dir und mir auf dem Girokonto. Du versuchst einfach weniger auszugeben, als reinkommt. Dann bleiben die Zahlen schwarz und werden nicht rot. Und was bei uns die Gehälter sind, das sind im Falle des Staates vor allem Steuern. Naja, und von denen muss dann halt alles finanziert werden. Hm. Das hat in Deutschland jahrzehntelang überhaupt nicht geklappt. Da ging viel mehr raus aus der Kasse, als reinkam. Dann hat man sich da ein bisschen was überlegt. Und 2014 gab es das erste Mal einen ausgeglichenen Haushalt auf Bundesebene. Also diese schwarze Null wurde eingehalten. Ja, und seitdem jedes Jahr.
Tja.
Und wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wäre das auch dieses Jahr auch so gewesen. Aber so ist das mit Plänen und dem Leben, ne?
Damit ist es vorbei. Aber ist das eigentlich schlimm, frage ich mich. Also so ganz unumstritten ist das Prinzip der schwarzen Null ja auch nicht, oder?
Nee, es gibt sehr viele Kritiker dieser schwarzen Null und die sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir mehr ausgeben als einnehmen, wenn es denn in den Erhalt der Infrastruktur und in Zukunftsthemen einfach in wichtige Investitionen gesteckt wird, dann ist das so viel wichtiger als ein dauerhaft ausgeglichenes Konto. Aber ganz am anderen Ende steht halt die aktuelle Bundesregierung und die sagt, wir halten es für viel wichtiger, dass die kommenden Generationen keinen Schuldenberg abtragen müssen.
Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Wer genau macht diese Schulden eigentlich und bei wem?
Ja, und da sind wir Wirtschaftsleihen jetzt wirklich überfragt. Und deshalb haben wir uns Verstärkung geholt ins Studio. Gerd Dehnel ist da aus unserer Inforadio Wirtschaftsredaktion, damit absoluter Fachmann. Hi,
so
Gerd.
Viel Ehre, zu viel Ehre vielleicht. Hallo.
Also, wer macht die Schulden? Bei wem?
Nach der klassischen Lehre ganz klar der Staat. Der Staat gibt Staatsanleihen, Bundesstaatsbriefe oder was auch immer aus. Und die Banken kaufen die und über die Banken kaufen sie eigentlich ganz klassisch die Steuerzahler, beziehungsweise die Bürger, weil wird nicht nur die Staatsanleihe ausgegeben, sondern die kauft auch jemand. Und wenn ich zum Beispiel einen Bundesschatz kaufe, bin ich gleichzeitig sozusagen Gläubiger als auch Schuldner, weil der Staat, wie gesagt, das sind wir alle, nimmt die Schulden auf. So geht das ein bisschen hin und her. Das ist aber nur die klassische Theorie. Neuerdings ist es eher so, dass ganz viel direkt über die Notenbanken finanziert wird. Das heißt, der Staat legt diese Anleihe auf. Die Notenbank, in unserem Falle ist es die Europäische Zentralbank, nimmt die direkt ab, gibt dem Staat das Geld dafür und legt dieses Papier beiseite. Und der Staat ist quasi bei einer theoretisch unabhängigen Bank verschuldet, die allerdings so ganz unabhängig ja nicht ist, wie wir schon in der Währungskrise gesehen haben, sondern durchaus auch Akteur.
Oh, Wahnsinn.
Müssen diese Schulden dann eigentlich zurückgezahlt werden? Also wenn ich Privatschulden habe, dann komme ich ja in der Regel kaum daran vorbei. Ist das bei Staaten anders?
Das ist nicht ganz anders. Natürlich müssen diese Schulden peu à peu zurückgezahlt werden, aber das ist ein bisschen anders dann doch als bei Privathaushalten. Da gibt es sehr unterschiedliche Schulen der Erklärung oder Anhänger von verschiedenen Schulen. Die einen sagen, irgendwann muss das alles zurückgezahlt werden, spätestens von unseren Kindern oder gar Enkeln. Andere sagen, das ist genau die extreme Gegenposition, sagen, alles Quatsch, das können wir buchhalterisch ganz anders regeln. Wir packen das zum Beispiel jetzt im konkreten Fall in eine große Corona-Anleihe, geben dir eine Laufzeit von 100 oder vielleicht auch gleich 200 Jahren und dann gucken wir mal, was in 100 Jahren zurückgezahlt werden muss. Wahrscheinlich ist es dann nicht mehr viel.
Also wirklich Summen, die aufgestellt werden und irgendwo im Orbit verschwinden.
Das könnte ganz theoretisch so sein. Das widerspricht der klassischen Lehre, ist aber so ähnlich eigentlich auch schon bei der Bewältigung der Finanzkrise schon mal geübt worden.
Und gelten da für Deutschland vielleicht auch ein bisschen andere Regeln als für andere Länder? Also ist Deutschland da besonders vertrauenswürdig, weil, ich sag mal, wir quasi keine Schufa-Einträge haben?
Ist es. Generell ja. Wenn wir uns mal einen Vergleich holen zum Beispiel, wir sind gegenwärtig mit rund knapp 60% des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Wenn man das mal auf den Privathaushalt runterbrechen wollte, auch wenn es da große Unterschiede gibt, dann könnte man sagen, ein Haushalt mit 50.000 Euro Jahreseinkommen hat Schulden von 30.000 Euro. Ist nicht wenig, ist aber wahrscheinlich erträglich. Wenn der Haushalt sauber und solide ist und dafür ein Häuschen dasteht und Gegenwerte da sind, Japan hat stolze 240% im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt Verschuldung. Das ist viermal so viel. Und selbst wenn in Deutschland die Verschuldung steigt auf 80, ist es immer noch dreimal so viel wie in Deutschland. Da ist relativ viel Luft. Wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen. Wir können nicht nur über Deutschland reden, wir müssen über Europa reden. Wir haben eine Währungsunion. Und Europa ist insgesamt höher verschuldet als Deutschland mit einer riesigen Spannbreite von 10% in Estland bis weit über 100% Portugal, Italien und Griechenland. Das ist also was wir mit im Hinterkopf haben müssen. Es geht nicht nur um Deutschland.
Alles klar. Vielen Dank, Gerd. Ich würde sagen, da haben wir wieder sehr viel gelernt. Dankeschön.
Bitte sehr.
Tja, im internationalen Vergleich steht Deutschland also gar nicht so schlecht da beim bisherigen Schuldenstand, aber auch bei dem, was jetzt dazukommt. Das sind eben diese 96 Milliarden Euro neue Schulden. Tja, wer profitiert davon?
Ja, also es sind ja Corona-Schulden, ne? Also tatsächlich Schulden, die aufgenommen werden, um Maßnahmen wegen der Corona-Krise zu finanzieren. Da ging es in diesem Jahr vorrangig um Soforthilfen. Im Haushalt fürs nächste Jahr geht es dann eher darum, die Sozialsysteme aufzufangen, weil die ja wiederum auch die Menschen auffangen, die jetzt in Schwierigkeiten geraten. Also der Bund geht zum Beispiel davon aus, dass viel mehr Leute Hartz IV beziehen werden. Außerdem gibt es mehr Geld fürs Gesundheitswesen, damit die Krankenkassenbeiträge nicht steigen. Das sind so die dicken Brocken. Aber es wird auch ein bisschen was von den Wirtschaftshilfen verlängert, zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, damit die Leute nicht ihre Jobs verlieren. Ja, und auch der Stabilisierungsfonds für große Wirtschaftsunternehmen wie die Lufthansa zum Beispiel geht in die Verlängerung.
Das heißt, das sind sowohl neue Töpfe als auch die bisherigen, wenn du jetzt zum Beispiel Hartz IV erwähnt hast, ja, die einfach aufgestockt werden müssen für diese Corona-Hilfen.
Genau.
Aber es ist ja nicht nur das Geld. Die Koalition will den Unternehmen ja auch auf anderen Wegen helfen. Beispielsweise Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht. Klingt kompliziert. Heißt, angeschlagenen Unternehmen wird erstmal Luft verschafft. Die können sich dann retten, auch mit den Corona-Hilfen, statt dann gleich zu sagen, hey, wir sind zahlungsunfähig. Eine zweischneidige Sache allerdings, hat der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gesagt, heute im Inforadio, Gabriel Felbermayr. Denn seiner Ansicht nach kommt die Insolvenzwelle sowieso. Die Frage sei aber, in welchem Zeitraum und welche Signale die dann aussendet.
Wir werden vermutlich einen Anstieg der Insolvenzen sehen, wenn die Anmeldepflicht wieder da ist. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Bankbilanzen. Und es wäre besser, wenn sich diese Situation über die Zeit ein bisschen verteilt und nicht alles auf einmal kommt an dem Punkt, wo die Anmeldepflicht wieder da ist. Deswegen lieber früher damit aufhören, statt am Ende eine große Welle zu produzieren.
Ja, Welle ist ein gutes Stichwort. Vieles wird wohl davon abhängen, wie sich die Pandemie jetzt die nächsten Monate über entwickelt, die wirtschaftliche Lage dadurch und wann und ob wir zurückkommen zur schwarzen Null.
Ja klar, für dieses Jahr wurden ja auch diverse Nachtragshaushalte verabschiedet. Ne?
So,
also das ist ja nicht in Stein gemeißelt alles. Das
über,
ist ja
200, über 200 Milliarden Euro sind wir jetzt.
Genau, ist ja eigentlich nur eine Prognose. Aber ich muss sagen, was für mich jetzt hier unterm Strich hängen bleibt, beim Thema Wirtschaft, ne? Da gibt es ganz offenbar einfach wirklich kein klares Richtig, kein klares Falsch. Also wenn du jetzt fragst, ob diese oder jene Investition sinnführend ist oder ob es da vielleicht mehr Sinn macht zu sparen. Also frag drei Experten und du kriegst drei Antworten. Ne? Das ist irritierend,
total,
aber auch interessant.
Richtig oder falsch, wir wissen es wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, rückblickend dann.
Ja, wahrscheinlich. Spannende Geschichte. Falls da jetzt noch jemand ist, falls ihr nicht schon alle ausgeschaltet habt.
Hallo, wach.
Schon sagt uns doch mal, ob ihr dieses Pro-Seminar jetzt am Ende auch so spannend fandet.
Genau. Hat euch das interessiert? Habt ihr es überhaupt verstanden?
Genau, gerne eine Mail an newsjunkies@inforadio.de. Würde uns mal sehr interessieren. So, ich habe hier noch einen auf der Liste stehen.
Hammer.
Ein Mann aus Brandenburg will Strafantrag stellen. Und zwar gegen Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller, gegen Innensenator Andreas Geisel und gegen Verkehrssenatorin Regine Günther.
Gott, was haben die ihn denn wieder angetan?
Er stand wegen ihnen im Stau, sagt er. Fast 3 Stunden lang, weil letzten Freitag die Avus nachmittags gesperrt war für eine Fahrraddemo.
Abos für Fahrraddemo. Sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, ne? SUV aus Kleinmachnow trifft auf Vintage-Fahrrad aus Schöneberg.
Ja, es kann schon sein, dass das eine Rolle spielt. Ich meine, ist ja irgendwie doch im Moment das Streitthema hier in dieser Stadt, ne? Aber er sagt, also der Mann sagt, es ist einfach unverhältnismäßig gewesen, weil durch diese Sperrung für ein paar hundert Leute hätten Zehntausende Autofahrer und Anwohner so viel Lärm und Abgase ertragen müssen. Kurzum, er bittet die Staatsanwaltschaft, prüft doch mal bitte, ob es sich hier nicht vielleicht um Nötigung, Missbrauch der Amtsgewalt oder vielleicht sogar versuchte Körperverletzung handeln könnte. Also der ist sauer.
Das ganze Programm.
Der ist richtig sauer, der Mann.
Ich kenne noch einen, der sauer ist. Quizfrage. Wozu hat man einen Personenschützer? Na.
Um eine Person vor Gefahren zu schützen?
Denkt man. Bei Außenminister Maas war es umgekehrt. Sein Personenschützer nämlich hatte Corona und damit ist er jetzt raus. Jetzt sitzt Maas in Quarantäne.
Guck mal, ich habe mich schon gewundert, warum der Maas seit 2 Tagen nichts mehr getwittert hat. Das ist ja sehr unüblich für ihn. Ich dachte, das liegt vielleicht daran, dass er gerade hier virtuelle UN-Generaldebatte machen muss. Also sowieso, weil in New York niemand sein darf und deswegen kann er da keine neuen schicken Fotos posten. Aber warte mal, jetzt stell dir mal vor, die wären alle da. Also und er auch. Und der Personenschützer.
Die Lenker der Welt zusammen da in Quarantäne.
Wir müssten ja jetzt alle in Quarantäne, ne? Das wäre ja schön.
Trump.
Oh. Haben wir Zeit? Auf der Liste würde doch noch ein Thema stehen.
So viel Zeit muss sein.
Es gibt keine Namen mehr für tropische Wirbelstürme im Atlantikraum. Also jedenfalls keine klassischen. Die Buchstaben A bis W, die man dafür immer benutzt, sind durch. Und das so früh im Jahr wie noch nie, sagt die Weltwetterorganisation.
Ja, Klimawandel. Mhm. Was machen wir jetzt? Kommen jetzt Nummern, Zahlen für die Wirbelstürme?
Ja, erstmal ist das griechische Alphabet dran. Ah, ja, und dann schauen wir mal weiter, ne, was das ja noch so bringt. Die Stromsaison geht bis mindestens November. Ja. Alpha und Beta sind jedenfalls schon weg.
Jetzt kommt noch, was kommt noch? C, Kreta, Costa Cordale. Ach nee, Gamma, Gamma, griechisch.
Genau.
Wir sind dann auch weg. News Junkies gibt's morgen wieder.
Abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge auch auf gar keinen Fall. ARD Audiothek, Spotify, überall wo es Podcasts gibt, gibt's auch uns.
Bis morgen.
Tschüss.
News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.